neue 107.7 Original-Podcast.
Dieser Tag bringt eine neue Dimension im Nahostkonflikt.
Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
Der Glücksgräber. Herr Krack sucht das Glück. Mit Christian Krack.
Um glücklich zu werden, müssen wir ja manchmal bereit sein, Risiken einzugehen. Er hat wirklich sein Leben riskiert, um ein neues Leben führen zu können. Rian Altschäbel ist mit Sicherheit eine Inspiration für viele von uns. 2015 aus Syrien geflüchtet, auf dem Mittelmeer um sein Leben gefürchtet, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, im Landkreis Calw gelandet. Und 8 Jahre später ist er wirklich Bürgermeister der, wenn ich es richtig gelesen habe, 2603 Einwohnergemeinde Ostelsheim. Zuerst mal danke, dass Sie Zeit für mich haben.
Hallo Herr Krack, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
Wir sprechen jetzt über Videokonferenz miteinander. Ich nehme an, Sie sitzen jetzt gerade in Ihrem Bürgermeisterbüro in Ostelsheim?
Ja, richtig.
Und gemütlich? Haben Sie es mittlerweile eingerichtet?
Ja, also ein paar Sachen fehlen noch, aber die sind jetzt so relevant für den Alltag, sodass sie jetzt mit der Zeit noch also beschafft oder angeschafft werden.
Sie sind jetzt seit dem 26. Juni im Amt. Konnten Sie eigentlich seither schon was bewegen? Gibt es schon was?
Wir haben tatsächlich viele spannende Projekte hinter uns und Projekte, die anstehen. Ich muss immer in dem Kontext erwähnen und betonen, dass wir da in Ostelsheim und in jeder anderen Gemeinde nur zusammen was sozusagen erreichen und realisieren können. Und der Bürgermeister steht zwar vorne, aber ohne auch so eine tatkräftige Unterstützung vom Gemeinderat und der Verwaltung kann einer allein nicht viel machen. Also jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ja, wir haben etliche Herausforderungen ziemlich gut gemeistert innerhalb der, ja, klar, überschaubaren Zeit, sei es jetzt im Bereich der Kinderbetreuung, also ein neuer Supermarkt wird kommen, der natürlich etwas länger auch so in den Startlöchern stand. Viele bürokratische Hürden müssen wir sozusagen auch meistern. Mhm. Wir haben neue Vereinsförderungen auf den Weg gebracht. Also wirklich mehrere Themen, die eher etwas aufwendig sind, aber eher mit großer Freude bewältigt.
Ich habe es vorhin schon, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, schon mal gesagt. Ich bin wirklich froh, dass wir miteinander sprechen können. Das hat lange gedauert. Mir war eben ursprünglich gar nicht klar, dass Sie ja wirklich hunderte Interviews für Medien auf der ganzen Welt gegeben haben. Ich glaube aber, und deshalb bin ich froh, dass es jetzt trotzdem klappt, viele haben von Ihrer Geschichte natürlich noch nicht gehört. Und gerade in so politisch angespannten Zeiten ist es natürlich umso wichtiger, davon zu hören. Wie geht's Ihnen eigentlich mit der aktuellen Diskussion um die AfD? Haben Sie Angst vor dieser Partei?
Also Angst habe ich nicht. In dem Kontext würde ich auch, also von ein paar Medien interviewt und das ist klar, also einem wird es immer wieder bewusst, dass unter uns Menschen leben, die ein ganz anderes Weltbild haben, die leider auch in ihrer Welt gefesselt sind, also in genau so einer Welt, wo Leute wie ich nicht wirklich willkommen sind. Und ja, klar, es macht schon was mit einem, wenn du dran denkst, wie wäre dieses Land, wenn diese Nazis an die Macht kommen. Jetzt würde ich jetzt nicht ganz pauschal sagen, also alle, die in der AfD sind, wobei mittlerweile ist und spätestens nach Potsdam schon einem klar geworden ist, dass es nicht nur um Protest geht, sondern auch um eine gravierende Veränderung der demokratischen Kultur Deutschlands. Mhm. Aber ich würde eher mehr an die Wählerinnen und Wähler der AfD appellieren, sagen, also bitte schaut genauer hin, was ihr tut und was ihr mit eurer Sympathie für diese Partei bewirkt. Ich verfolge es mit Sorge, aber gleich, wenn ich sehe, auch wenn die deutsche Demokratie etwas im Vergleich zu anderen Ländern relativ jung ist, aber die Demokratie ist stark verankert in unseren Staatsgewalten und vor allem das demokratische Denken und die demokratische Kultur ist längst sozusagen ein tägliches Brot bei der überwältigenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Das ist der Grund, warum ich jetzt unterm Strich erleichtert bin. Heißt es aber nicht, dass wir das sozusagen auf die linke Schulter oder auf die leichte Schulter sozusagen nehmen. Also die Spaltung der Gesellschaft wird gerade immer größer, gravierender, und ich fürchte, wir haben in der nächsten Zeit immer mehr mit spaltenden und intoleranten Phänomenen zu kämpfen.
Aber ich nehme mal an, Sie haben in Ostelsheim keinen AfD-Gemeinderat.
Wir haben grundsätzlich im Gemeinderat keine Parteienlisten. Also die sind nur Wählervereinigungen. Ja.
Ich lese ja, dass viele Landkreise auch bei uns in Baden-Württemberg sagen, wir sind da am Rande unserer Möglichkeiten, wir können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Was löst das eigentlich für ein Gefühl bei Ihnen aus?
Also die Feststellung würde ich auch grundsätzlich teilen. Aber weiter muss man natürlich auch die Hintergründe und die Ursachen identifizieren, warum es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und dabei stellt man fest, dass die Aufnahmefähigkeit der Kommunen, aber auch jetzt insgesamt die Leistungsfähigkeit des deutschen Staates hauptsächlich nicht durch Geflüchtete eingeschränkt wird, sondern eher durch wahnsinnig blinde Bürokratie. Und das ist jetzt der Hauptgrund oder eher das Hauptmonster, was unsere Handlungsfähigkeiten und Möglichkeiten vor Ort einschränkt.
Also eigentlich auch die EU-Bürokratie insgesamt, oder? Wenn da alle zusammenarbeiten würden, hätten wir viele Probleme hier nicht wahrscheinlich, ne?
Also EU-Bürokratie auf jeden Fall. Also die Verteilungs- oder Umverteilungsmechanismen auf europäischer Ebene sind schlicht und ergreifend nicht geeignet und klar nicht fair gegenüber einem Land wie Deutschland, aber auch die unsere Inlandsbürokratie, sei es auf Bundes- aber auch Landesebene, da sehe ich immer großes Potenzial, Sachen lockerer zu machen und sozusagen mehr Flexibilität schaffen.
Wie sieht denn das konkret dort aus, wo Sie 2015 angekommen sind? Also Sie waren ja kurz in Karlsruhe und dann sind Sie, wenn ich das richtig verstehe, unweit von Ostelsheim in Althengstedt gelandet. Ist das richtig?
Erstmal in Calw oder bei Calw, also auf einem so Teilort namens Wimberg. Da war jetzt so die erste Berührung mit dem Schwarzwald sozusagen, aber auch da, wo man der Eindruck hatte damals, ja, jetzt, Mensch, wo bin ich gelandet? Also so, wenn man es so formulieren darf.
Und das genau. War diese Erstaufnahmeeinrichtung dann, wie man das so nennt?
Die Erstaufnahmeeinrichtung ist so Karlsruhe gewesen, wie Sie es richtig gesagt haben. Das aber ging ja damals nicht lange, weil das ging nicht lange, weil die Jungs dort irgendwie stark interessiert waren, dass die Leute auch fortkommen. Also 2 oder 3 Wochen und dann sind wir nach Calw transferiert oder umverteilt worden.
War das dann dort, wo Sie, ich habe das mal im Fernsehen gesehen, wo Sie das Pfarrer-Ehepaar kennengelernt haben in dem Ort?
Ganz genau, Stadtteil von Calw.
Ja. Okay. Ja, und damit sind wir bei Ihrer persönlichen Geschichte, die ja wirklich was hat von einem Hollywood-Film, fast schon, muss man ja sagen. Also wie ich vorhin gesagt habe, haben Sie auch wirklich schon unendlich viele Interviews zu dem Thema gegeben, aber in diesem Podcast geht es mir ja ums Glück. Also insofern versuche ich die Fragen mal drauf zu konzentrieren. Also zur Einordnung kürze ich das mal ein bisschen ab. Ihre Eltern sind mittlerweile in Rente, weiß ich. Der Vater war Agraringenieur, die Mutter Gymnasiallehrerin. Sie sind übrigens wie ich der mittlere von 3 Söhnen. Sie stammen aus dem Süden Syriens in der Nähe des Rian-Gebirges, dem Sie auch Ihren Vornamen zu verdanken haben.
Genau, also es hat genau mehrere Namen, unter anderem
Rian-Gebirge. 2015, als der Bürgerkrieg in Syrien dann immer mehr eskaliert ist, waren Sie noch Student der Bankbetriebslehre, so Finanzwirtschaft. Und auf einmal hieß es dann, Rian, du musst jetzt zum Militär und für Diktator Assad an die Front. Was ging Ihnen da durch den Kopf eigentlich, als Sie diesen, was ist das, einen Einberufungsbefehl bekommen haben?
Einberufungsbefehl war jetzt an der Stelle nicht ganz überraschend, weil letztendlich jeder, der in dem Alter war, wusste, also das ist ein unweigerliches Schicksal in der Hinsicht, weil...
Also da waren Sie Anfang 20, ja, jetzt sind Sie 30, glaube ich, oder 29, ne?
Genau, so bin 30.
30 jetzt, ja, okay, gut, ja.
Ja, es ist tatsächlich so, also jeder wusste, auf kurz oder lang musst du dorthin und immer... In deinem Unbewusstsein fragst du dich, wie geht's denn weiter? Also wie kann ich wirklich dafür sorgen, dass ich nicht so durchaus ungewissen Schicksalen muss. Mhm. Klar, also Militärdienst ist was anderes als de facto dort Kriegsdienst. Und es geht jetzt nicht nur ums persönliche Überleben, obwohl es jetzt an sich auch Grund genug ist, um zu sagen, nee, jetzt hau ich ab.
Also das, ja, kann man schon verstehen. Ja.
Es ist auch eine grundsätzlich moralische Frage, will ich also wirklich für den Diktator zugunsten des Diktators kämpfen oder
kann. Also das war eigentlich sofort klar, als dann die Einberufung kam, oh Scheiße, ja, ich muss jetzt hier irgendwie weg.
Kann man es so sehen, ja.
Ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen, zumal das ja auch bedeutet hätte, sie hätten als Syrer gegen Syrer gekämpft.
Also als Mensch gegen Menschen, das ist vor allem so. Und klar, also wenn man jetzt gegen seine eigenen Mitbürger
ist verrückt, ne?
Also, kämpft oder irgendwie schießt, dann ist es kaum vorstellbar.
Mhm. Was war eigentlich mit Ihren Brüdern? Der eine war ja schon in Deutschland Student in Karlsruhe, glaube ich. Aber mussten die denn auch zum Militär oder waren die auch beim Militär?
Es ist grundsätzlich so, jeder junge Mann muss in Syrien zum Militär. Mhm. Es gibt grundsätzlich keine Befreiungen, es sei denn, ne, also ganz schwierige Fälle. Mein Bruder war bereits da, hat seinen Maschinenbau zum Ende studiert und gerade deswegen hauptsächlich kann er auch jetzt nicht nach Syrien, auch nicht mal zum Besuch aufgrund der Tatsache, dass er zum Militär muss. Auch
ach so,
wenn er jetzt 32
okay
ist. Ja.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und das gilt genau für meinen anderen Bruder.
Und wo ist der eigentlich mittlerweile, der jüngere Bruder?
Der ist immer noch bei den Eltern, hat aber den Status geduldet, also geduldet im eigenen Land sozusagen, sonst muss er auch zum Militär.
Ja. Okay. Dann haben Sie ja mit drei Freunden gemeinsam beschlossen, irgendwie nach Europa zu fliehen. Was hat denn eigentlich Ihre Familie dazu gesagt? Weil das war ja dann vielleicht auch zumindest gefühlt für immer.
Ganz genau. Also anfangs, ein paar Monate vor der Entscheidung, jetzt müssen wir raus, habe ich so eine Diskussion mit den Eltern geführt und die haben nicht viel von der Idee gehalten, aus nachvollziehbaren Gründen. Und tatsächlich ist es so, kurz davor waren diejenigen, die schlicht signalisiert haben, also wir sehen keine andere Perspektive. Also klar war es denen überhaupt nicht möglich zu sagen, jetzt musst du raus auf diese Art und Weise. Aber die haben am Ende jetzt zumindest nicht dementiert, dass es wirklich alternativlos ist. Und
jetzt sind Sie ja mittlerweile Deutscher. Haben Sie sie mittlerweile eigentlich mal wieder besuchen können? Oder waren die mal hier? Oder haben Sie sie seither wirklich nicht gesehen?
Ich habe sie im Libanon wieder getroffen, nach 7 Jahren, da wo ich zufällig so eine Dienstreise hatte. Und also können Sie sich vorstellen, also wie so ein Familientreff nach 7 Jahren, wo man jetzt sich schon mit der Annahme konfrontiert hat, ob es überhaupt noch möglich wäre, sich wieder zu sehen. Also das war hoch emotional.
Ja. Das glaube ich, das ist aber auch schön. Ja. Sie sind dann in die Türkei geflogen, nach Istanbul. Das ging erstaunlicherweise. Einer Ihrer Freunde hat dann den Kontakt zu einem Schleuser hergestellt. Mhm. Sie haben es auch bei Lanz mal erzählt. Also so einen Schleuser findet man wirklich durch Rumtelefonieren und einen Freund vom Freund vom Freund, der weiß irgendwie, der kennt dann jemanden.
Ja, also die hatten einen Beruf in Anführungsstrichen oder so ein Businessmodell, wo die jetzt nicht wirklich auf öffentliche Werbung angewiesen waren, sondern also es ist ja ein Geschäftsmodell, das im Grunde darin besteht, also mit der Not der Menschen Geld zu verdienen. Klar, wenn du auf die angewiesen bist, dann wirst du die suchen und erstaunlich schnell.
Was hat denn die Flucht überhaupt gekostet? So ungefähr?
Ungefähr $1,000.
$4,000. So. Und das war aber, weil Sie ja aus einer guten Familie kommen und so. Also Geld war jetzt eigentlich sozusagen nicht das Problem bei Ihnen jetzt.
Nicht das Hauptproblem.
Mhm.
Also ja, also in der Hinsicht bin ich ein privilegierter Geflüchteter sozusagen. Mhm. Also andere könnten nicht flüchten, zumindest jetzt nicht Richtung Westeuropa. Und also wenn ich jetzt die Flüchtlingslager in Jordanien, im Libanon und der Türkei sehe, da kann ich mich wirklich nur glücklich schätzen, dass ich hier gelandet bin.
Dann sind Sie auch noch im Winter geflohen, im November 2015. Also wir stellen uns vor, auch am Mittelmeer ist es im Winter nicht warm. Auf einem großen Schlauchboot, das vielleicht für 15, 20 Leute gedacht waren. Es waren aber fast 50 Menschen auf diesem Boot. Was ging Ihnen denn da eigentlich durch den Kopf, als Sie gemerkt haben, das sind ja viel zu viele? Wollten Sie nicht wieder zurück?
De facto gab es kein Zurück. Also
echt?
Es ist eher eine Einbahnstraße. Klar befasst man sich ganz kurz mit der Idee, der Vorstellung. Wie wäre es jetzt, wenn ich zurückgehe? Aber wenn de facto kein Zurück ist, dann, wenn es kein Zurück gibt, dann dauert es auch nicht lang zu ernehmen. Also ich ziehe es durch.
Okay.
Klar, in dem Moment brauchst du eine gewisse Kraft, die du sonst im normalen Alltag nicht hast. Also es ist jetzt wirklich ein Abenteuer, eher ein Abenteuer des Lebens und ich muss es durchziehen. Eher an die andere Landseite sozusagen denken als an irgendwas anderes. Mittendrin änderst du deine Meinung, sagst du gleich zurück, hätte man es irgendwie organisieren können. Klar.
Wie war dieses Boot überhaupt gesteuert? Da gibt es ja dann keinen Steuermann oder so. Und wie weiß man denn nachts überhaupt, wo man langfahren muss? Also hat da jemand einen Kompass oder wie funktioniert das?
Gut, einen Kompass gab es nicht, aber dafür Google Maps. Unser reines Glück war, dass wir eine andere Gruppe, die interessanterweise aus Marokko kam, da, wo ein paar Leute mit dabei waren, die sich tatsächlich damit auskannten, eher so Leute, die am Meer aufgewachsen sind, da klar. Ja. Und erstaunlicherweise war unser Führer in dem Fall jemand, der also eine ganz sanfte Hand sozusagen am Motor hat. Weil klar, wenn du jetzt 50 Leute hast oder 49, da ist das Ganze auch völlig überfordert. Und also zu viel Benzin zu geben, ist überhaupt nicht gut. Und zu wenig auch, kommst du nicht wirklich voran. Ich hatte den Eindruck, er hat es irgendwie gemeistert.
Und dann fährt man im Dunkeln auf dem Mittelmeer, genau. Und nur mit dem Handy bewaffnet und guckt auf Google Maps, ob man in die richtige Richtung fährt.
Also es gibt im Grunde keine richtige Richtung. Es ist letzten Endes, wo man muss schauen, dass man an irgendein Stück Land landet am Ende. Und klar, also wenn es jetzt, also hauptsächlich muss irgendwo Griechenland sein.
Ja, und wie lange ging die Fahrt eigentlich? Wie viele Stunden ist man da unterwegs? Oder ist das relativ kurz?
Also gefühlt ganz kurz. War es ganz kurz. Nicht, weil es so sonderlich spaßig war, weil, also das ist meine Erklärung, in so einem Moment schaltet dein Körper so diese Überlebensmechanismen, die dich sozusagen weiterbringen, sagen, okay, egal was passiert, du wirst ankommen. De facto waren es 4,5 Stunden.
Ich nehme mal an, da wird es ja auch in diesen 4,5 Stunden Phasen gegeben haben, wo man wirklich Todesangst hat.
Genau, also, und dann kommt irgendwie also die nächste Stufe von Angst. Also mittendrin natürlich befasst du dich mit der Frage, jetzt ist die Gefahr objektiv zu hoch, gerade zu ertrinken und also gleich zu sterben. Also egal, ob du schwimmen kannst oder nicht, also allein die Temperatur des Wassers genug, um also jemanden zu töten.
Ja.
Aber dann kommt dieses oder dieser Überlebensmechanismus, Hauptsache ans Ziel denken und alles andere kannst du nicht beeinflussen. Und deswegen habe ich gerade gesagt, also so die Wahrnehmung für die Zeit war nicht so, als wären wir 4,5 Stunden gefahren, aber also die Uhr hat es am Ende doch bestätigt. Also es sind 4,5 Stunden, die vergangen sind.
Aber das war wahrscheinlich dann auch Adrenalin pur, nehme ich mal an, oder? Da ist wahrscheinlich das Herz auch die ganze Zeit, der Puls oben.
Zweifelfrei, aber genauso das Gefühl der Neugeburt sozusagen auf der anderen Seite. Ja,
da komme ich gleich zu. Ich will gerade noch einen Moment da bleiben. Träumen Sie heute noch von dieser Nacht?
Nee, also gut, das sind auch 9 Jahre vergangen.
Ja, und dann kommen wir zu dem entscheidenden Moment. Sie sind, glaube ich, in Lesbos angelandet.
Ja.
Wie waren dann diese Glücksgefühle, als Sie dann gemerkt haben, wir haben es geschafft?
Also ganz einfach. Also damals war klar, also hattest das Gefühl von, absoluter Gleichgültigkeit, eher im positiven Sinne, egal was passiert, würde ich nicht mehr ertrinken.
Also, Schlimmste habe ich sozusagen schon mal hinter mir, ja.
Ob du es überlebst, am Ende ist andere Frage. Aber Hauptsache, du wirst nicht ertrinken, also nicht sterben auf die Art und Weise. Und das ist an sich eine sehr gute Nachricht erstmal. Also in dem ganzen Kontext gesehen natürlich.
Ja, ja, natürlich, Wahnsinn.
Aber klar, also immer die Füße sozusagen auf einem festen Boden zu haben, ist viel angenehmer, wenn man es so formulieren darf, als immer im Hinterkopf behalten zu müssen, dass es noch richtig tief
runtergeht.
Auch gehen soll.
Ja. Oh Gott, Wahnsinn. Wie sind Sie dann eigentlich weiter nach Deutschland gekommen? Also wie bewegt man sich dann fort? Also dann klar, dann wird man da wahrscheinlich erstmal irgendwie registriert und so, aber nimmt man da einen Bus oder haben Sie sich auch in irgendeinen LKW reingeschmuggelt oder wie ging das eigentlich überhaupt?
Ab dem Zeitpunkt, wo wir in Griechenland gelandet waren, da war es klar, das Griechenland hat großes Interesse damals gehabt, dass die Leute nicht da bleiben, sondern die bekommen gleich auch eine Art Duldung, aber also freier Fahrtschein sozusagen Richtung Westen ist gewünscht und in dem Sinne auch gefördert. Also gut, die Ländergrenzen sind immer trotzdem also zu Fuß überquert, weil klar, das war jetzt halb legal in dem Sinne, also die beiden Seiten wussten schon, jetzt kommt so ein Riesenstrom von Flüchtlingen, die auch irgendwie zu organisieren, zu helfen oder denen geholfen werden muss. Und aber es war aber gleichzeitig klar, man würde jetzt den offiziellen Übergang nicht aufmachen.
Und dann über die Grenzen jeweils zu Fuß. Wie viel Glück, um wieder beim Thema zu sein, hatten Sie da, dass es eigentlich auch immer so geklappt hat? Also dass Sie da nicht irgendwie, sagen wir mal, erwischt worden sind und hätten ja vielleicht wieder zurückgepusht werden können?
Natürlich, bei so einer Reise, in Anführungsstrichen, braucht man jede Menge Glück.
Wie war denn dann der letzte Grenzübertritt, sozusagen endlich dann in Deutschland angekommen zu sein? Wo war das dann, über Österreich oder wie ging das dann?
Österreich, eine Nacht waren wir in Wien und man hatte also Zugtickets gekauft, Wien-Karlsruhe. Also Karlsruhe war eben das Ziel, weil mein Bruder da war.
Ja.
Also die anderen Freunde mit denen ich zusammen unterwegs war, hatten jetzt keine Angehörigen, sodass man gesagt hat, gut, jetzt hast du jemanden in Karlsruhe, dann an der Stelle so eine Art Anker für einen. Ja, aber gut, die teuren Zugtickets könnten wir nicht sozusagen voll in Anspruch nehmen. Gleich an Passau, an der Grenze, hieß es so, ja, Bundespolizei, also bitte aussteigen jetzt so. Ab da beginnt so das offizielle Asylverfahren.
Ja. Wie war das? War das dann auch mal nochmal eine Erleichterung oder war dann die Enttäuschung sehr groß erstmal, dass es nicht geklappt hat, direkt nach Karlsruhe zu kommen? Wissen Sie noch, wie war das?
Nee, an der Stelle war es überhaupt nicht zu werten, weder negativ noch positiv. Hauptsache, ich bin nicht da und ich will auch Deutschland entdecken, also warum nicht? Also ja. Karlsruhe wird auch nichts fliehen, also ja. Irgendwann wird
nach Karlsruhe schaffen. Und Passau ist ja eigentlich auch ganz schön, könnte schlecht
anschauen. Ja, leider haben wir ganz, ganz wenig von der Stadt gesehen.
Aber, ja. Und dann haben Sie das, also über Karlsruhe, das haben wir am Anfang besprochen, sind Sie dann im Landkreis Calw gelandet, sind da eben dann auch in dieser Erstaufnahme Einrichtung, muss man ja sagen, hatten Sie auch Glück, dass Sie da, glaube ich, so unterstützt worden sind von diesem Pfarrer-Ehepaar, weil die haben, glaube ich, in Ihnen und Ihren Freunden so ein bisschen was gesehen und hatten diese Willkommenskultur, von der ja viele damals gesprochen haben, die hat bei Ihnen ja gut funktioniert, auch wahrscheinlich mit dem Deutschlernen versucht, das nahe zu bringen. Wie war da überhaupt so ein Tag? Wie viele Stunden am Tag haben Sie so Deutsch gelernt? Also war da richtig Unterricht oder haben Sie das freiwillig noch länger gemacht? Weil Sie sprechen ja so herausragend Deutsch. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn ich an mein Englisch denke und ich habe das seit der Schule, das ist bei weitem nicht so gut. Das spreche ich jetzt seit 30 Jahren oder so und ist nicht und so gut
wieder. Das erlebe ich auch genauso, gerade wenn ich irgendwelche Interviews mit englischen Medien zu erledigen habe. Das wird schon herausfordernd von der Stelle. Das ist tatsächlich so. Das erste Glück war es, das Ganze zu überleben. Das zweitgrößte Glück, also so viele wunderbaren Menschen sozusagen kennenlernen zu dürfen, die einen ungeheuer weitergebracht haben. Und dazu gehören natürlich Tino und Walter Hummel, also die Pfarrer und seine Frau. Natürlich auch ganz große Liste, ganz lange Liste von Menschen, die genauso wunderbar sind. Und das, was letzten Endes die sogenannte Integration fördert, dass wir Hauptsache voneinander profitieren und klar, diesen Push am Anfang, also den Motivationsschub, wird letzten Endes von der Aufnahmegesellschaft erwartet und ohne die wird es nicht wirklich funktionieren.
Aber dann wollten Sie ja auch selber, also da hört das Glück auf, sondern Sie haben ja gesagt, ich will dahin, ich will, dass es gut wird, ich will ein gutes Leben, was jeder nachvollziehen kann. Wie viele Stunden am Tag haben Sie dann richtig gebüffelt, Deutsch gebüffelt?
Der Deutschkurs war ohnehin intensiv und nebenher überlegt man sich jetzt, wie kann ich das, was ich gelernt habe, im Alltag anwenden und ziemlich wird es klar, schnell, ich brauche einen gesellschaftlichen Anschluss, also Leute, mit denen ich, also das, was ich gelernt habe, auch praktizieren kann. Und da kam es jetzt Pfarrer Hummel nochmal ins Spiel, er hat uns zum Tischtennis mitgebracht, also was ich auch damals an sich sehr cool fand, dass ein Pfarrer überhaupt Tischtennis spielt, aber also in dem Kontext, war es wirklich sehr, sehr fördernd. Also man lernt heute etwas und Abend am Stammtisch, eher nach dem Tischtennis, kann man es versuchen anzuwenden. Gut, jetzt in dem Fall wurde natürlich am Stammtisch eher Schwäbisch geschwätzt, also kein
das wollte ich gerade sagen.
Deutsch, also, ja. Gelernt hat. Irgendwie könnte man doch ab und zu gewisse Gemeinsamkeiten feststellen.
Aber das ist natürlich auch super. Jetzt haben Sie Schwäbisch auch noch mitgelernt. Ja. Also eigentlich gleich noch zwei Sprachen. Dann hatten Sie ja noch den nächsten Glücksfall, muss man sagen, der damalige Bürgermeister Clemens Götz. Der hat dann auch an Sie geglaubt, hat Ihnen über ein Praktikum zu einer Lehre zum Verwaltungsfachangestellten verholfen. Wann haben Sie die denn begonnen? Also 2015 war die Flucht und wann ging es dann mit der Ausbildung los? In welchem Jahr?
2017. Also
schon nach zwei Jahren?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, das war auch Thema. Also natürlich damals habe ich deutlich schlechter Deutsch gesprochen als heute. Schule wollte mich schlicht nicht. Der Clemens Götz hat sich stark dafür eingesetzt, nee, das ist letzten Endes nicht eure Sache. Also wir sind Ausbildungsbetrieb und wir haften also für Risiken. Wir finanzieren. Das habe ich erst erfahren, tatsächlich nach der Ausbildung.
Das ist ja wirklich toll, dass der gesagt hat, Mensch, der Rian, der kann was. Wir kriegen das hin, auch wenn er jetzt noch Lücken hat. Und am Ende waren sie sogar einer der besten 5% in ganz Baden-Württemberg.
Ja.
Aber das heißt auch, da haben sie auch wirklich hart gearbeitet in der Zeit, kann ich mir vorstellen.
Kann man so sehen, ja.
Ja? Also war das Ihnen auch klar, ja, das ist jetzt meine Chance, jetzt muss ich alles da reingeben?
Genau, also völlig klar war es nach zwei Jahren da, wo auch die Sprachkenntnisse sich auch in vielen Bereichen wirklich in Grenzen halten. Das ist wirklich eine Chance und da musst du wirklich alles reinhauen.
Hm.
Und nach drei Jahren ist es ziemlich gut ausgegangen.
Es ist super ausgegangen. Ich denke mir nur so, mit Mitte 20 war ich, also neben dem Studium, natürlich viel am Feiern und Party. Gab es überhaupt Zeit für Party oder war das eher weniger dann?
Nee, gut, im Grunde war ich auch nie der Mensch, also der Party-Mensch.
Ah, okay.
Hat jetzt in dem Fall eher geholfen als, ja.
Und nach dem Ende der Ausbildung, also 2017 die Ausbildung begonnen, die geht dann drei Jahre, nehme ich an, dreieinhalb Jahre oder so. Dann haben wir 2020. Und dann schon nur drei Jahre später, zweieinhalb Jahre später auch noch Bürgermeister. Also das ist ja eigentlich mit Glück fast nicht mehr zu beschreiben. Ist schon auch irgendwie, also es ist eine wahnsinnige Leistung, aber es ist auch ein kleines Wunder.
Ja, also das ist eine Mischung von allen, ja. Also natürlich viel Glück brauchst du auf jeden Fall dabei. Also egal, bei jeder Wahl, also welches Hintergrund, also Wahl zu gewinnen, ohne Glück zu haben, ist unmöglich, aber auch gleichzeitig, es ist schon verständlich, dass das Ganze auch von meiner Person abhängig gemacht wird, dass ich das geschafft habe, also worauf ich jetzt rein persönlich und auch im beruflichen Sinne stolz bin. Also der wahre Erfolg, den ich gerade also in dem Kontext und der Geschichte sehe, ist eher der gesellschaftliche Erfolg. Also letzten Endes bin ich gewählt worden und nicht nur aus reinem Fleiß sozusagen mir einen Posten schafft haben. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Menschen auch bereit waren, das mit durchzuziehen. Die schauen überhaupt nicht drauf, wo derjenige herkommt, sondern was er zu bieten hat. Und in dem Kontext will ich wirklich immer auf die gesellschaftliche Geschichte, auf den gesellschaftlichen Erfolg hinweisen, was auch in dem Kontext selten vorkommt, was auch natürlich nachvollziehbar ist. Man kann jetzt nicht 2500 Einwohner
Nee,
in
nee,
einem
nee, nee,
Dorf.
klar. Aber um das mal zu sagen, also 753 von 1359 Stimmen, die abgegeben worden sind, also die sind im ersten Wahlgang direkt auf Sie entfallen, absolute Mehrheit. Also das ist natürlich schon auch ein ganz tolles Ergebnis. Wann waren Sie eigentlich glücklicher? Also am 26. Juni, als Sie jetzt Bürgermeister geworden sind, oder doch an dem Tag 2015, als Sie da an Land gekommen sind auf Lesbos?
Um ehrlich zu sein, natürlich beim Zweiten, also da, wo man es überlebt hat, weil klar, das Euphorie lässt sich da nicht wirklich beschreiben, aber als ich gewählt wurde, habe ich es gesagt, ich habe es nicht wirklich realisiert. Ich habe es zur Kenntnis genommen, jetzt bin ich Bürgermeister geworden. Was das bedeutet, wird sich da zeigen. Klar, 2, 3 Wochen später stellst du fest, jetzt bist du also jemand in ganz anderer Funktion.
Ja, Wahnsinn. Also es ist so eine tolle Geschichte. Was muss sich denn jetzt politisch so auf Bundesebene ändern? Wie kann man diese Stimmung wieder ein bisschen drehen, dass wieder dieses Positive, diese Willkommenskultur, dass die wieder zurückkommt?
Also was sich auf Bundesebene ändern soll, sicherlich nicht die Sachleistung oder die Bezahlkarten. Das ist eine völlig lächerliche Geschichte, was gerade die Politik treibt. Und allein die Vorstellung, dass Leute, die von Not und Elend flüchten, aufgrund der Tatsache, dass Deutschland jetzt keine 400 Euro mehr im Monat auszahlt, sondern das durch eine Sachleistung, ob das deren Fluchtgrund ändern würde, beziehungsweise aushebeln würde, da wundere ich mich an das Maß der Naivität, wie manche leider auch hochrangige Politikerinnen denken. Es soll sich aus meiner Sicht Folgendes ändern. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr, also uns da engagieren, wo Fluchtursachen sind, was auch natürlich nicht einfach ist und eher nur strategisch zu sehen ist. Das würde jetzt die Flüchtlingsströme nicht kappen von heute auf morgen.
Aber
Aber das
langfristig
ist
halt,
so
ja.
langfristig schon. Also kurzfristig würde ich dafür sorgen, dass wir als Sozialsystem so reformieren, so dass wir wirklich keine Anreize mehr haben, nicht zu arbeiten, sondern die Arbeit so sexy und attraktiv zu gestalten, dass die allerwenigsten sagen, nee, also ich entscheide mich bewusst für nichts tun. Das wird natürlich nur möglich sein, indem wir sagen, gut, das Bürgergeld kann so in der jetzigen Form nicht weiterlaufen, zumindest nicht ohne zeitliche Befristung. Ja, also das würde praktisch auch vieles von der negativen gesellschaftlichen Stimmung abmildern.
Was empfehlen Sie eigentlich? Ich nehme an, Sie werden ja auch in Ihrem Alltag jetzt als Bürgermeister natürlich Menschen kennenlernen, die neu zu uns kommen. Was empfehlen Sie eigentlich? Gibt es immer so einen Ratschlag oder so, den Sie den Menschen mit auf den Weg geben, also den Geflüchteten und sagen, Mensch, also damit die eben auch genauso glücklich werden wie Sie und andere, die es jetzt hier schon geschafft haben und sich etabliert haben?
Bin grundsätzlich ist niemand, der Ratschläge unaufgefordert abgibt, aber ich werde ab und zu auch dort gefragt. Und klar, keine Scheu vor der Mehrheitsgesellschaft. Also wir sind aufeinander angewiesen, vor allem diejenigen, die also neu ankommen. Wir brauchen den gesellschaftlichen Anschluss und wir brauchen also diese Gesellschaft. Also ohne sie können wir nicht weiter. Und also keiner würde mir erzählen oder mir erzählen, dass wir in irgendwelchen Parallelgesellschaft besser leben würden. Das sind Märchen.
Also einfach auch die, die kommen, sollen offen sein und die, die hier sind, natürlich auch offen sein und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, wer kommt da und dann.
Offenheit von beiden Seiten.
Also ein bisschen schwäbischer Stammtisch, wo alle zusammenkommen nach dem
Eben.
Tischtennis oder wie war das, ja?
Ja.
Gibt es aber so für Sie selber, haben Sie noch so ein, sagen wir mal, so ein Glücksmotto oder sowas? Also so ein Spruch oder vielleicht auch von Ihren Eltern, der Ihnen manchmal im Kopf rumgeht, wo Sie sagen, ah, da muss ich mich immer dran erinnern, was mich den Weg hindurch jetzt vielleicht auch so begleitet hat auf der Flucht?
Nee, also mein bester Freund geheiratet hat, bekam ja so ein kleines Bild, auf dem auch so ein Spruch stand. Also wer es von Syrien nach Stuttgart geschafft hat, schafft noch viel mehr. Und das ist bei mir wirklich irgendwie hängen geblieben, weil das ist alles klar. Also wenn man jetzt schaut, was alles gelaufen ist seit 2015, also 2011, als der Krieg in Syrien ausbrach. Ja. Und wo man heute steht, okay, egal welches Ereignis, das sich jetzt so einem als Katastrophe darstellt oder erscheint, wird also eine kleine Herausforderung am Ende werden. Ja.
Dann versprechen Sie mir zum Schluss eins, wenn Sie deutscher Bundeskanzler werden, kriege ich das erste Interview.
Bundeskanzler, ja. Schön. Ja? Die Ambition habe ich grundsätzlich nicht.
Aber wenn es so ist, dann rufe ich Sie wieder an.
Alles klar. Sehr gerne.
Also ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen natürlich auch für die Zukunft, beruflich wie privat, weiterhin auch viel Glück.
Danke sehr. Danke.